ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann hier in Hamburg. Heute ist Freitag, der 21. August. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Hier hinter mir wurde ein neunstöckiges Haus massiv beschädigt. In den oberen Stockwerken ist ein Feuer ausgebrochen. Auch Nachbargebäude wurden beschädigt. Den Opfern wird schnell geholfen und für morgen haben wir einen Tag der Trauer ausgerufen für die Opfer dieser feindlichen Angriffe auf die Hauptstadt.
Das ist Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew. Und was wir gerade von ihm gehört haben, das stammt aus einem Video, das Klitschko an diesem Donnerstag aufgenommen hat. Darin zu sehen, wie massiv die russischen Raketenangriffe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Wohnhäuser in Kiew zerstört haben. Häuser, in denen Menschen leben bzw. gelebt haben. 16 von ihnen sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj durch die russischen Angriffe getötet worden. Ihnen und den fast 50 verletzten ukrainischen Zivilisten hat der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko an diesem Freitag einen Tag der Trauer gewidmet. Und an diesem Tag der Trauer in Kiew habe ich mit jemandem gesprochen, der schon seit vielen Jahren dort lebt, mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy.
Auf den schwersten Kriegswinter, den die ukrainische Hauptstadt in der modernen Geschichte erleben konnte, folgte ganz eindeutig der schwerste Kriegssommer.
Und in unserem Gespräch ist es auch um die schwierige Lage gegangen, in der sich der ukrainische Präsident Selenskyj derzeit befindet. Auf der einen Seite zu wenig Flugabwehr vom Typ Patriot aus den USA. Und auf der anderen Seite fordert der von Selenskyj geschasste, aber sehr beliebte Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov auch noch Neuwahlen mitten im Krieg.
Die Ukraine kann gleichzeitig einen Krieg kämpfen und eine Demokratie bleiben. Wahlen sind nicht einfach nur ein Stimmzettel. Sie sind der Moment, wo die Staatsmacht zum Bürger kommt und sagt, das und das haben wir gemacht. Jetzt entscheidet ihr, ob ihr uns noch vertraut.
Und auch darüber habe ich mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy gesprochen. Das ganze Gespräch gibt es gleich, aber jetzt sprechen erstmal du und ich, Stefan, und zwar über die militärische Lage in der Ukraine. Was gibt's Neues?
Ja, ich will heute mit dem einzig Erfreulichen beginnen. Es gab wieder einen Gefangenenaustausch, einen kleinen zumindest. 103 russische Kriegsgefangene wurden gegen 103 ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht. Und auch wenn man sich lebhaft vorstellen kann, Anna, dass diese Männer durch den Krieg und die zum Teil lange Gefangenschaft traumatisiert sein dürften, bleibt es für Sie und Ihre Angehörigen in der Ukraine natürlich eine frohe Botschaft, dass die so schmerzlich vermissten und von manchen ja für tot gehaltenen unverhofft nach Hause kommen konnten. Und das, während in den umkämpften Frontabschnitten weiterhin täglich viele Soldaten fallen. Die Beobachter vom US-amerikanischen Institute for the Study of War verzeichnen heftigere Gefechte, vor allem im nördlichen Teil der Region Kharkiv, allerdings ohne nennenswerte Geländegewinne der Russen. Die Angreifer versuchen außerdem weiterhin den Fluss Oskil zu überqueren, um von dort westwärts vorzustoßen. Bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Die ukrainische Verteidigung steht unter Druck, hält die Angreifer aber noch von Kupjansk fern, nachdem dort ja bereits feindliche Stoßtrupps eingesickert waren. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Region Donetsk. Auch hier gelingt es den russischen Truppen in den letzten Tagen nicht, deutlich Richtung Sloviansk vorzudringen. Und im Süden versuchen sie weiterhin bis auf die Reichweite ihrer Artillerie an die Stadt Saporizhia heranzukommen. Bislang vergeblich.
Und dann lass uns doch nochmal auf die massiven Luftangriffe auf Kiew gucken. Welche Waffen hat Russland da eigentlich eingesetzt?
Ja, in der Nacht zu Donnerstag waren insgesamt Dutzende ballistische Raketen vom Typ Iskander und KH-59 Ovod-Marschflugkörper im Stadtgebiet eingeschlagen und hatten nach ukrainischen Behördenangaben Wohn- und Warenhäuser zerstört. Auch ein Kinderkrankenhaus ist beschädigt worden. Du hast ja eben die Reaktion von Bürgermeister Klitschko schon eingespielt. Die ukrainische Luftwaffe veröffentlicht seit neuestem Jahr keine konkreten Zahlen mehr darüber, mit wie vielen ballistischen Raketen Russland genau angegriffen hat, deutete aber an, dass diesmal kaum eine der vielen feindlichen Raketen und nur sehr wenige der Marschflugkörper abgefangen werden konnten. Vor allem die amerikanischen Patriot PAC-3-Lenkflugkörper sind der Ukraine ausgegangen. Ein CNN-Kollege konnte kürzlich eine ukrainische Flugabwehreinheit besuchen, die seit 2,5 Monaten tatenlos zusehen muss, wie Russlands Luftangriffe mit ballistischen Raketen in ukrainischen Städten für Tod und Verderben sorgen. Und in den Fernsehbildern konnte man das leere Startgerät ja nutzlos in den Himmel ragen sehen. Und entsprechend machtlos fühlt sich der interviewte Offizier Dimitro.
Very sad. When you know that,
das ist sehr traurig, wenn du ballistische Raketen über dich rüberfliegen hörst und du nicht in der Lage bist, etwas dagegen zu tun. Und du genau weißt, da hinten sind Zivilisten.
Ja, über die fehlenden PAC-3-Raketen in der Ukraine, darüber habe ich ja auch mit meinem Gast Denis Trubetskoy gesprochen. Sag uns jetzt aber noch, wie sich denn die ukrainischen Angriffe auf Russland entwickeln.
Ja, die Ukraine intensiviert, was sie ja Deep Strike Sanctions nennt, also gezielte Luftangriffe auf militärische Ziele, auf Öl- und Gasinfrastruktur, auf Waffenfabriken und Warenhäuser im russischen Hinterland. So ist der Raum Moskau nach Angaben der dortigen Behörden schon mehrfach mit hunderten Drohnen angegriffen worden. Und zur Wahrheit gehört, dass dabei inzwischen auch mehr russische Zivilisten getötet werden. Ob Kiew dies nicht verhindern kann oder als Kollateralschaden in Kauf nimmt beim Versuch, den Krieg nach Russland zu tragen, damit die dortige Bevölkerung die Folgen spürt und vielleicht irgendwann ein Ende fordert, wir wissen es nicht. Aber die Angriffe auf Ziele in besetzten Gebieten, etwa auf der Krim oder auf Ziele in Russland selbst, bilden zweifellos eine wichtige Säule der ukrainischen Verteidigungsstrategie, Anna.
Und bei den ukrainischen Angriffen auf Russland, da sollen wohl auch in Großbritannien hergestellte Drohnen eingesetzt worden sein. Was wissen wir darüber?
Ja, die Times berichtete auf Basis ukrainischer Armeequellen, es seien Raffinerien in Wolgograd und Jaroslawl getroffen worden. Und bei einer der Drohnen soll es sich um die strahlgetriebene Kamikaze-Drohne Nyan One-Way Effector gehandelt haben, die von einer Tochterfirma des Rüstungskonzerns British Aerospace Electronic Systems produziert wird. Diese leichte und schnelle Drohne aus Carbonfaser mit einer Flügelspannweite von fast 3 Metern, die kann Sprengladungen bis zu 20 Kilo tragen, wird von einem Katapult gestartet und soll eine Reichweite von rund 250 Kilometern haben. Welchen Typs die zweite britische Drohne war, wissen wir nicht. Aber klar ist, solche Luftschläge gegen Russlands Ölinfrastruktur tun dem Land richtig weh und sollen westlichen Schätzungen zufolge umgerechnet schon mehr als 40 Milliarden Euro Schaden angerichtet haben. Geld, das Putins Kriegsmaschinerie natürlich fehlt.
Ja, wohl schmerzhaft fehlt. Also wenn man mal auf diese Reaktion schaut, nämlich eine Reaktion auf diese Medienberichte, das war ein ungewöhnlich aggressives Statement der russischen Vertretung in London. Und offenbar baut der Kreml gerade eine mächtige Drohkulisse auf. Je mehr sich jetzt die Briten in diesen Konflikt hineinziehen ließen, je stärker sie das so wörtlich terroristische Regime in Kiew unterstützten, einen desto höheren Preis müssten sie bezahlen, hieß es von russischer Seite. Gibt es darauf eine Reaktion aus London?
Ja, der erst seit 5 Wochen amtierende Premierminister reagierte prompt. Andy Burnham sagte, Großbritannien bleibe 100% an der Seite der Ukraine. Man sei schließlich kein Fair-Weather-Friend, kein Schönwetter-Freund. Man sollte Russlands aggressive Warnung aus meiner Sicht ernst nehmen, schon weil sie Teil einer größeren Drohkulisse gegen NATO-Staaten sind, die seit nun schon 4,5 Jahren die Ukraine unterstützen, ob politisch, finanziell, moralisch oder militärisch, also mit Waffenlieferungen. Aber gucken wir auf Russlands verbale Aufrüstung etwas genauer. Nicht Putin persönlich hat sich da zu Wort gemeldet, sondern wie gesagt die russische Botschaft in London. Und in ihrem Statement heißt es:
Berichte, denen zufolge das Kiewer Regime britische Drohnen für Luftschläge tief auf russischem Territorium nutzt, bestätigen, dass London absichtlich auf eine Eskalation der Ukraine-Krise setzt, während es heuchlerisch vorgibt, Frieden anzustreben.
Und weiter?
Großbritannien agiert folglich als Komplize bei den blutigen Verbrechen und Terrorangriffen der ukrainischen Neonazis, die unser Land zu kontrollieren trachten und ihm maximalen Schaden zufügen wollen, indem sie sich anderer bedienen.
Das ist die Putin-typische Propagandasprache. Anna, Präsident Zelensky und die ukrainische Regierung werden als eine Bande von Neonazis gebrandmarkt und diffamiert, von der es die Ukraine zu befreien gelte.
Dann scheint ja offenbar den russischen Machthaber sehr zu stören, dass etliche europäische Staaten inzwischen energischer gegen Schiffe der russischen Schattenflotte vorgehen. Also das sind ja die Schiffe, mit denen Russland westliche Sanktionen unterlaufen will. Wie ist denn da die Formulierung?
Ja, Putin sprach von Piraterie und Plünderungen und drohte, Moskau werde mit spiegelbildlichen Maßnahmen reagieren. Also wohl mit dem Stoppen und Aufbringen westlicher Handelsschiffe. Die sind mehr als warnende Worte. Wir erleben ja durchaus bedenkliche maritime Muskelspiele, etwa in der Ostsee, wo vor der Küste Fehmarns unlängst die russische Fregatte Admiral Kasatonow gesichtet wurde, eines der modernsten Schiffe der russischen Marine, das Kaliber- und Zirkon-Marschflugkörper verschießen, also auch mit Atomwaffen ausgestattet werden kann.
Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das ja jetzt auch nicht der erste russische Besuch vor Fehmarn. Da war doch schon mal Ende Juli ein Zerstörer, oder?
Ja, genau. Die Admiral Levchenko war das, ein deutlich älteres Kriegsschiff, das Russland aus seiner Nordflotte in die Ostsee verlegt hatte, mutmaßlich um seine Schattenflotte zu schützen. Und das passt zu den jüngsten Warnungen von Außenminister Sergei Lavrov, der angekündigt hatte, Russland werde in Zukunft gegen alle Unterstützer der Ukraine vorgehen. Und der sagte,
wir werden unsere Maßnahmen deutlich verschärfen, um alles zu zerstören, was die Kriegsmaschinerie Kiews aus westlichen Ländern unterstützt. Wir haben damit schon begonnen.
Wenn man diese Ankündigung zu Ende denkt, dann passt die Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen ziemlich perfekt ins Bild einer Eskalation. Also, die Spannungen nehmen zu, das Risiko steigt, die NATO braucht eine Strategie für das von US-Geheimdiensten ja vorausgesagte Szenario, dass Russlands Herrscher mit punktuellen Provokationen, mit hybriden Angriffen den Zusammenhalt des transatlantischen Verteidigungsbündnisses testen könnte und den Konjunktiv, den können wir nach den jüngsten Ereignissen wohl weglassen, Anna, die Eskalation hat längst begonnen.
Ja, auch wenn die Bundesregierung hier in Berlin bislang darauf verzichtet hat, konkret Russland für den Drohnenvorfall in Leipzig verantwortlich zu machen. Da ist immer noch die Formulierung fremde Mächte. Und es ist ja halt eben so, dass man nicht immer Russland direkt nachweisen kann, dass es für einen Vorfall, für einen Angriff verantwortlich ist. Trotzdem steht ja der Kreml schnell im Verdacht, wenn etwas passiert. Und so jetzt auch an diesem Donnerstag, da gucken wir nach Rumänien, da gab es nämlich von dort alarmierende Nachrichten nach einem Zwischenfall im Schwarzen Meer. Was ist da passiert?
Ja, ein rumänischer Kampfjet vom Typ F-16 hat in Abstimmung mit der NATO eine mit Sprengstoff beladene Seedrohne zerstört. Diese trieb wohl 80 Seemeilen östlich der Stadt Konstanza in der Nähe der noch im Bau befindlichen Gasförderplattform Neptune Deep, auf der zu diesem Zeitpunkt hunderte Arbeiter gewesen sein sollen. Die Küstenwache hatte die optisch ja an eine Art kleines aufgetauchtes U-Boot erinnernde Drohne am Donnerstagmorgen entdeckt. Sie wurde aber nach Armeeangaben dann erst wenige hundert Meter vor der Plattform getroffen. Der rumänische Verteidigungsminister Radomir Rusa teilte mit, es habe sich nicht um eine ukrainische Drohne gehandelt. Und Präsident Nikos Ordan machte Russland für den Vorfall verantwortlich und verurteilte beim Kurznachrichtendienst X, die so wörtlich Eskalation solcher verantwortungslosen Zwischenfälle durch die Russische Föderation aufs Schärfste. Zum Hintergrund noch dies, Anna. Rumänien bereitet ein riesiges Gasfeld vor seiner Küste zur Förderung vor und könnte so 2027 zum größten Erdgasproduzenten der EU werden. Das Projekt hat also strategische Bedeutung für Rumänien, aber auch für die Energieversorgung Europas. Und seit Russlands Überfall auf die Ukraine treiben im Schwarzen Meer immer wieder Seeminen und Drohnen. Erst im Juni war im Hafen von Konstanza eine ukrainische Seemine explodiert.
Ja, Stefan, vielen Dank für dieses Update. Wir sprechen gleich nochmal dann über die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. Wir bleiben aber jetzt erstmal in der Ukraine und ich freue mich über meinen Gesprächspartner, den ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy. Wir haben zuletzt Anfang des Jahres miteinander gesprochen und zwar als es so verdammt kalt war in der Ukraine und als der russische Machthaber Putin versucht hat, nicht nur mit Luftangriffen, sondern auch mit Hilfe der eisigen Wintertemperaturen den Willen der Ukrainer zu brechen. Also herzlich willkommen zurück zu Streitkräfte und Strategien, lieber Denis.
Ich grüße dich, liebe Anna. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Denis, bei unserem letzten Gespräch Anfang des Jahres, da haben dir die Eiseskälte und auch die russischen Angriffe den Schlaf geraubt und dich auch ziemlich mürbe gemacht. Wie sind deine Nächte jetzt im Sommer?
Ja, ich muss mich zunächst mal vielleicht bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im Voraus für Verzeihung bitten. Ich habe halt bei einigen Interviews, die ich gestern spät am Abend geführt habe, schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich nicht alles mich ausdrucken kann, wie mir das lieber gewesen wäre. Das liegt tatsächlich sehr stark daran, dass die letzten Nächte man hier einfach physisch nicht schlafen konnte. Und es kommt alles nicht unerwartbar. Also es gibt diese russische Strategie, also nachdem die Russen bemerkt haben, und das hat Russland auch tatsächlich versucht, beispielsweise mehr oder weniger die Hälfte der Ukraine in einen Blackout zu schicken. Und dann haben sie bemerkt, dass das doch schwierig ist und so einfach nicht funktioniert. Dann wurde halt die Taktik darauf umgestellt, Kiew, also die ukrainische Hauptstadt, mit rund 3 Millionen Einwohnern unbewohnbar zu machen. Dass wie Russland das im Winter versuchte, das haben wir ja beim letzten Mal besprochen. Aber bei der aktuellen Angriffswelle, die es ungefähr seit Ende Mai angeht, geht es halt sehr, sehr stark auf diesen Akzent auf ballistische Raketen. Und für den Alltag der Menschen bedeutet, und natürlich auch für meinen Alltag, bedeutet das letztlich, dass diese Angriffe wirklich plötzlich kommen. Also so ein Beschuss mit ballistischen Raketen, der findet hier inzwischen jede dritte Nacht statt im Durchschnitt. Also das muss jetzt nicht zwingend jede dritte Nacht sein. Das könnte mal die zweite Nacht sein, die vierte. Aber das ist eben der Durchschnitt. Und diese Angriffe kommen manchmal noch vor dem Luftalarm, aber spätestens ein paar Minuten nachher. Das bedeutet auch, dass bei diesen rein ballistischen Angriffen der Weg in Luftschutzkeller, also in Schutzraum, sich kaum lohnt, weil es halt auf der Straße, auf dem Weg in den Schutzraum gefährlicher ist. Und es gibt keine wirkliche Systematik, wann sowas kommt. Es kann um 23 Uhr passieren, es kann um 1 Uhr nachts passieren, es kann um 4 Uhr nachts passieren. Und das ist natürlich eine enorme Anstrengung, aber das ist halt ein Zustand, den man auf Dauer jetzt miterleben werden muss. Hier in Kiew war es ehrlicherweise gerade gestern, also am Donnerstag, auch so, dass die ganze Zeit wirklich auch die Drohnen über die Stadt, also nach diesem nächtlichen Angriff, geflogen sind. Und auch bei diesen Drohnenangriffen gab es leider zivile Tote durch die abgefangenen Trümmer. Aber was ich eigentlich sagen möchte, also man kann es sich inzwischen so vorstellen, also gestern dauerte der Luftalarm, glaube ich, insgesamt am Tag 15 oder 16 Stunden. Das ist natürlich enorm viel und das sind natürlich auch Umstände, die man aus Städten wie Kharkiv oder Kramatorsk oder Saporischschja kennt, aber für Kiew ist das in der Form schon neu, also auf den schwersten Kriegswinter, den die ukrainische Hauptstadt in der modernen Geschichte erlebt. Konnte, folgte ganz eindeutig der schwerste Kriegssommer.
Und wo suchst du Schutz? Gehst du in eine U-Bahn-Station oder wie machst du das?
Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, was heißt sehr viele, das ist natürlich der geringere Anteil der Menschen hier, aber es gibt tatsächlich durchaus Menschen in meinem Bekanntheitskreis, die es für sich so entschieden haben, dass sie im Voraus so gut wie jede Nacht in der U-Bahn oder in anderen Schutzräumen verbringen. Das ist natürlich enorm anstrengend, das kommt für mich jetzt persönlich in Frage, aber das ist eine Taktik, eine Strategie, wenn man das so nennen darf, die ich durchaus nachvollziehen kann. weil man im Voraus überhaupt nicht vorsehen kann, wann diese Angriffe wirklich kommen. Also die hiesigen Medien, also diese Aufklärung, was jetzt die Möglichkeit von diesen ballistischen russischen Angriffen betrifft, die wird natürlich sehr, sehr stark von US-Amerikanern mit ihren Satelliten übernommen. Aber das, was hier in Medien, aber auch bei der Regierung ankommt, ist halt meist, dass die ballistische Gefahr in den nächsten 48 Stunden besonders hoch ist. Und bei einem Durchschnitt von Angriffen, das habe ich angesprochen, de facto jede dritte Nacht, bedeuten jetzt diese 48 Stunden nicht viel. Das liegt daran, dass beispielsweise diese Iskander-Raketen, also diese ballistischen Raketen, die Russland einsetzt, die werden halt technisch so eingesetzt, dass diese Iskander-Systeme, die aus, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das verstehen, also die bestehen aus 6 Fahrzeugen, de facto eins davon der Launcher, die fahren für maximal 15 bis 20 Minuten bis etwa an 150 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze und ziehen das dann wieder ab. Also man kann es nicht voraussehen, aber wenn du mich persönlich fragst, also ich schlafe tatsächlich so gut wie jede Nacht aktuell im Korridor, aber wirklich jede Nacht irgendwo in der U-Bahn zu sein, das wäre für mich mit meinem Arbeitsrhythmus irgendwie zu viel. Also irgendwann muss man halt auch schlafen, auch wenn es, das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, auch wenn es sowieso echt schwierig ist.
Jetzt dauert der Krieg ziemlich genau 4,5 Jahre. Kann man eigentlich davon sprechen, dass du dich schon an Luftangriffe gewöhnt hast?
Irgendwie schon, aber es gibt, glaube ich, einen kleinen, aber doch großen Unterschied zwischen der Akzeptanz der Realität, und diese Realität habe ich längst akzeptiert. Und ich habe, ja, es sind immer manchmal so ein bisschen schwierige Gespräche im persönlichen Umfeld, denn dieses Thema, also Defizit an Flugabwehrraketen für Patriot, die als fast einzige russische Ballistik überhaupt abfangen können, das gibt es nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit Mai. Es ist einfach grundsätzlich so, dass Russland und echte Experten werden mich vielleicht dafür umbringen, weil ich einige Raketen da zähle, die nicht zwingend explizit ballistische Raketen sind. Aber Russland produziert halt ungefähr 100 ballistische Raketen pro Monat. PEC-3, also das ist diese Version von Patriot, Flugabwehrraketen, die Ballistik abfangen kann. Ja, die Produktion, die monatliche Produktion liegt bei ungefähr bei 50 Stück pro Monat, und daraus resultiert hier halt automatisch ein Zustand, in dem dieser Mangel quasi automatisch eine Rolle spielt. Aber ich habe halt, wie gesagt, auch im persönlichen Umfeld mit Menschen am Rande des Beginns dieser jüngsten Nahostkrise gesprochen, dass es sehr eng wird und dass es sehr offensichtlich zu dem Zustand kommen wird, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist leider jetzt auch tatsächlich so. Aber auch hier, also wenn du mich persönlich fragst, ja, das Problem mit diesen ballistischen Raketen ist auch, sie sind halt enorm schnell und man hört sie nicht im Anflug deswegen, aber die Explosionen sind dann am Ende halt extrem laut. Also bei klassischen Marschflugkörpern, bei Drohnen, die Russland einsetzt, wenn das in einem völlig anderen Stadtteil passiert, auf der anderen Ecke oder am anderen Ende der Stadt, hört man das gar nicht. Aber selbst wenn es auf der anderen Ecke der Stadt oder in einer Vorstadt völlig woanders einschlägt, hört man es trotzdem super. Und das ist nicht besonders gut und schön, aber hier abschließend, es gibt ziemlich viele lustige, aber eigentlich traurige Anekdoten in diesem Alltag, mit dem man hierzulande sich auseinandersetzen muss. Aber das ist halt ein gängiger Spruch im Alltag, dass wenn man diese Explosion hört, bei Ballistik, ist es schon gut. Denn wenn man von einer ballistischen Rakete getötet wird, merkt man das eigentlich gar nicht.
Oh mein, das klingt schon sehr in Richtung Galgenhumor.
Aber es ist halt tatsächlich die Realität leider.
Du hast das ja gesagt, mit der mangelnden Versorgung mit Patriot bzw. PAC-3, ne, die modernsten Abwehrraketen für die Patriot-Systeme. Und dieser Juli zeigt das ja auch, dass die Ukraine ziemlich blank ist. Der war ja der Monat mit den meisten toten Zivilisten in der Ukraine jetzt seit Beginn des Krieges. Mindestens 437 Menschen sind getötet worden, mehr als 2600 sind alleine im Juli verletzt worden. Jetzt gab es ja auf dem NATO-Gipfel in Ankara Anfang Juli die Ankündigung von US-Präsident Trump, dass die Ukraine selbst Patriot-Abwehrraketen herstellen könnte. Wie sehr hast du damals darauf gesetzt, dass sich das auch tatsächlich so in die Wirklichkeit umsetzen würde?
Ich habe das extrem skeptisch wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich zugeben, im ersten Schritt. Also wie gesagt, diese Trump-Ankündigungen, also heute gelten sie, morgen gelten sie nicht. Also diese emotionale Achterbahnfahrt mit dem aktuellen US-Präsidenten haben wir hier in der Ukraine mehrfach erlebt und die ganze Welt auch. Aber dann habe ich mich halt im Hintergrund informiert, was dahinter steckt. Und es hätte natürlich doch durchaus lange gedauert, aber nicht zwingend so lange, wie man das in westlichen Medien beschrieben hat, bis er zu einer Produktion tatsächlich auch kommen könnte, in welcher Form auch immer. Da gab es unterschiedliche Varianten. Aber der Punkt war, dass diese Gespräche eigentlich deutlich tiefer an einem deutlich weiteren Zeitpunkt waren als angenommen. Es ist jedenfalls ein Thema, das der Ukraine jetzt und heute kaum hilft. Die Produktion der Patriot-Flugabwehrraketen ist aber auch ein gewisser Abschreckungsfaktor für Russland, für die Zeit nach dem Krieg, für die Zeit, in der Moskau sich überlegen könnte, eine neue Invasion gegen die Ukraine zu starten, was leider nicht ausgeschlossen ist. Aber ja, es gibt hier, glaube ich, zwei Faktoren, die letztendlich auf der US-Seite eine Rolle spielen. Also der eine Faktor ist halt der Faktor Trump und die Art und Weise, wie der US-Präsident überhaupt Entscheidungen trifft. Die sind sehr persönlich bezogen und vieles hängt halt doch tatsächlich sehr stark davon ab, ob er am Tag A Präsident Zelensky gut findet oder nicht. Aber der andere Punkt ist natürlich, das habe ich zumindest bei meinen Hintergrundgesprächen hier in Kiew so wahrgenommen, dass es jetzt zwar nicht eins so ist, dass die involvierten US-Unternehmen, also die eigentlichen Lizenzgeber, als, ich sag mal so, allgemein Angst hätten, die Lizenz an die Ukraine zu geben, weil sie eben Angst haben, dass die Ukraine diese Technologie dann so nach vorne treiben, dass sie einen Weg finden, wie diese Raketen dann in der Zukunft halt billiger und effektiver sind. Aber es gibt in Teilen von diesen Unternehmen tatsächlich größere Gruppen, die halt eben diese Angst haben, und das erschwert das Ganze natürlich trotzdem ziemlich stark. Also es ist jetzt wie sehr oft im Leben nicht schwarz-weiß, aber wenn man, glaube ich, pauschal davon spricht, dass in halboffiziellen oder anonymen Statements in westlichen Medien, dass man Angst hätte, dass die Ukraine jetzt diese Technologie irgendwie ins Ausland verkauft oder was auch immer, das sind quasi so die Standardsätze, wird, glaube ich, da etwas anderes so ein bisschen verschwiegen, was tatsächlich ein bisschen das Problem von einigen Teilen, von einigen Gruppen innerhalb der Hersteller ist.
Siehst du denn irgendwelche Alternativen zu den Patriots? Also zurzeit macht es ja den Eindruck, als seid ihr blank in der Ukraine, was halt eben Patriots angeht. Und dann seid ihr ja aber auch wieder so wahnsinnig innovativ. Weißt du, siehst du da schon irgendwelche Entwicklungen, auf die ihr setzt zum Schutz?
Es gibt hier zwei wichtige Aspekte, die eine Rolle spielen. Also zum einen entwickelt die Ukraine innerhalb von diesem sogenannten Freya-Projekt eine eigene Abfangrakete, die jetzt auch nicht sehr billig ist, aber die deutlich billiger sein könnte als Patriot PAC-3. Da wird im Prinzip die alte S-300 Abfangrakete aus der Sowjetproduktion quasi als Muster benutzt, und die Entwicklung ist innerhalb einer relativ späten Phase. Allerdings, wie immer, gibt es hier die Frage, wann sowas wirklich einsatzbereit werden könnte, wie effektiv das gegen vereinzelte russische Raketentypen sein wird und so weiter und so fort. Das ist alles leider kein Selbstläufer. Aber realistisch betrachtet, in der heutigen Situation wird dieser Mangel an Flugabwehrraketen gerade in diesem ballistischen Bereich, also im Bereich der Antiballistik, immer vorhanden sein. Deswegen spielt eine ganz, ganz große Rolle dieses Vorhaben der ukrainischen Seite, der auch offensichtlich ist, die Startrampen für russische ballistische Systeme in Russland zu treffen. Das ist ein extrem schwieriges Thema. Das habe ich schon zu Beginn des Gesprächs ein bisschen angedeutet. In der Startposition befinden sich diese Startrampen, also diese Systeme, maximal 15 bis 20 Minuten. Das heißt, dass es enorm schwer ist, mit der Geschwindigkeit von unterschiedlichen Drohnen beispielsweise, die die Ukraine zur Verfügung hat, diese Startrampen zu treffen. Es gibt natürlich den Weg, die Lager mit diesen Startrampen zu treffen, aber das ist nochmal eine schwierige Aufgabe, obwohl das vereinzelt der Ukraine gelungen ist. Aber es gibt hier tatsächlich zwei ballistische Raketen, die in der späten Testphase sich befinden, die vielleicht auch in diesem Jahr einsatzbereit werden könnten. Ich erkläre das vielleicht noch ein bisschen, weil es extrem schwer ist, diese Startrampen in der Startposition zu erwischen, braucht man halt eine gewisse Geschwindigkeit, um die dann auch zu treffen. Und dafür braucht man eigentlich eigene Ballistik. Und der Punkt ist hier, also die Russen, die fahren jetzt mit diesen Startsystemen etwa für Iskander, das habe ich auch schon angedeutet, ziemlich nah an die ukrainische Grenze. Aber wenn man ein paar Startrampen in diesen Startpositionen zerstören könnte, wann auch immer das passieren könnte, würde das die Russen vielleicht zum Umdenken bringen, diese Startrampen doch nicht so nah an die ukrainische Grenze zu versetzen, um Raketen auf die Ukraine abzufahren. Denn Russland hat ganz unterschiedliche Raketen in seinem Arsenal, aber die meisten Raketen, die jetzt auf Kiew fliegen, die haben eine Reichweite von 500 Kilometer. Und da macht es schon einen großen Unterschied, ob diese Startrampe 100 Kilometer, 200 Kilometer oder 250 Kilometer von der Grenze entfernt in Russland steht. All das ist tatsächlich extrem schwer umzusetzen.
Du hast selbst auf X geschrieben, dass Russland jetzt seit Anfang des Monats mit seinen Angriffen auf logistische Verteilzentren für Supermärkte. Wie sehr merkst du das? Wie sehr merkt ihr das in eurem Leben, dass da Sachen knapper werden?
Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, denn zynisch gesagt, dass wir hier im Winter kaum Strom und kaum Heizung haben werden, ist gesetzt. Und ich glaube, das ist ein bisschen unterberichteter Punkt der aktuellen Angriffsfälle Russlands, weil man so ein bisschen den Eindruck hat, also Russland schießt auf logistische Zentren in der Ukraine. Ukraine schießt im Rahmen dieser Walbürs-Kampagne unter anderem auf logistische Zentren in Russland. Da gibt es auch ein bisschen, also beispielsweise das Logistikunternehmen Novopochta, ein ziemlich wichtiges Logistikunternehmen hier in der Ukraine, wird knallhart seit 2022 beschossen, aber diese Kampagne hat sich noch 2025 verstärkt. Und also worauf ich hier eigentlich hinaus möchte, ist eben, dass das, was Russland jetzt macht, keinesfalls als Antwort auf die Wildberry-Kampagne der Ukraine bewertet werden kann. Nicht von einem Ukrainer formuliert wie ich, aber objektiv betrachtet. Aber was jetzt die Supermärkte angeht, was die Verteilzentren der Supermärkte angeht, das ist tatsächlich eine neue Eskalationsstufe. Und das haben wir gestern auch ganz eindeutig bemerkt. Da wurden auch Verteilzentren zerstört. Übrigens auch Verteilzentren der Eiscremefabriken. Das wird komisch klingen, aber es gibt einen Mangel an Kühlräumen in der Region um Kiew und dahinter steckt auch eine Strategie. Und deswegen sind bei Dingen wie Fleisch, wie Milch, die Regale in manchen Supermärkten schon jetzt halb leer, wenn nicht sogar leer für einige Tage, ausgerechnet in Tagen, Tagen nach dem Angriff natürlich. Und das ist ein Zustand, der hier bleiben wird. Also es ist nicht so, dass Kiew aushungern wird, dass es komplett an Lebensmitteln fehlen wird. Aber gerade was Lager mit Kühlräumen anbetrifft, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, sowas von heute auf morgen quasi technologisch aufzubauen. Also freie Lagerfläche in der Region um die Hauptstadt sind sowieso ein ganz, ganz großes Problem. Aber das ist halt technologisch ein bisschen schwieriger. Und die Wahrheit ist, in diesem Bereich, ja, also Russland setzt hier stark auf die Karte Hunger. Also das, also Hunger an sich wird Russland damit nicht erreichen. Aber es wird im Winter halbleere Regale geben. Und die Produktion wird, ob Supermarktketten das wollen oder nicht, deutlich teurer, weil man die Logistik, die 2022 schon stark umgebaut wurde, noch einmal umbauen muss. Man muss schauen, dass Lieferanten immer stärker ihre Produkte direkt in die Geschäfte und nicht in diese Verteilzentren liefern. Und das wird alles viel teurer. Und wie gesagt, also von Dingen, die von Kühlräumen abhängen, also Fleisch, Fisch, Milch und so weiter, wird es viel weniger geben, ja.
Du sprichst jetzt auch von dir aus, hast du schon jetzt häufiger den Winter erwähnt. Ist das ein großes Thema, der nächste Winter?
Es ist absolut ein großes Thema, auch ein Thema, das wirklich alles überschattet. Also man muss das Ganze ein bisschen in Relation sehen, also dass es im letzten Winter so schwer war mit massiven Sturm- und Heizungsausfällen bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad, hatte natürlich auch sehr stark damit zu tun, dass es halt enorm kalt war. Das war der kälteste Winter in der Ukraine seit Jahrzehnten und man hofft natürlich diesbezüglich auf das Wetter, aber realistisch betrachtet auf der anderen Seite ist die Ukraine einfach nicht in der Lage, alle zerstörten Stromerzeugungskapazitäten rechtzeitig zu reparieren. Das geht einfach physisch nicht. Und gerade bei diesem letzten Angriff am 20. August, das war jetzt der erste Tag und der erste Angriff seit längerem, an dem Russland wieder gezielt Energieanlagen hier in Kiew und um Kiew ins Visier genommen hat. Mit Erfolg oder mit Misserfolg, das kann ich nicht einschätzen, aber es war ziemlich eindeutig. Aber wie gesagt, also die Menschen sind grundsätzlich darauf eingestellt, dass es beispielsweise kaum Strom und kaum Heizung geben wird. Das wird anders nicht funktionieren. Aber der Bereich, um den sich die Menschen in Kiew wirklich Sorgen machen, und zwar auch zu Recht, leider ist die Wasserversorgung und die Kanalisation. Also man konnte jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen beobachten, jetzt ohne zu viel zu verraten, welche Objekte die russischen Besichtigungsdrohnen quasi ins Visier genommen haben. Und die Wasserversorgungsinfrastruktur der Stadt zusammenzubrechen ist leider, ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ist leider jetzt auch keine Riesenaufgabe, gerade wenn Kiew sich vor russischen Ballistik nicht abwehren kann. Und das ist, wie gesagt, ein Bereich, bei dem viele Menschen leider berechtigte Sorgen machen.
Die Russen argumentieren ja immer, dass sie mit ihren Raketen und mit ihren Drohnen nicht auf Zivilisten in der Ukraine in Kiew zielen, sondern auf militärische Produktionsstätten, also so Werkshallen für Rüstungsgüter. Wie guckst du darauf? Was hältst du von diesem russischen Argument?
Realistisch betrachtet muss man sagen, dass, obwohl jetzt PEC-3 fehlen, also Kiew ist eine Stadt, die in der Ukraine im Hinterland natürlicherweise, weil es auch das lukrativste und wichtigste Ziel für die Russen ist, also Kiew ist die mit der Flugabwehr am besten ausgestattete Stadt. Und es versteht sich natürlich, dass es hier militärische Produktion gibt. Es gibt die noch aus der Sowjetzeit da sind. Es gibt neuere Sachen. Das ist ganz klar, dass das Ziel Russlands ist. Aber weißt du, das ist ein allgemeines Problem so ein bisschen. Also man muss das alles so ein bisschen voneinander trennen. Also dass es tatsächlich Russlands Ziel ist, Kiew unbewohnbar zu machen und das Leben der Zivilbevölkerung in der Hauptstadt Staat so schwer wie möglich zu machen, das wissen wir spätestens seit Herbst 2022, als die erste Welle der gezielten Angriffe auf Energieinfrastruktur begonnen hat. Das ist Fakt und dass Russland gezielt darauf setzt, das ist objektiv. Aber ebenfalls objektiv ist, dass Russland natürlich jetzt seine teuren ballistischen Raketen nicht einfach auf Wohnhäuser oder auf Buchmärkte schießt. Also klar schießt Russland auch auf die Militärproduktion hier in der Hauptstadt, die es auch gibt. Aber hier gibt es tatsächlich zwei Aspekte, die grundsätzlich wichtig sind. Also zum einen ist es so, dass, und das ist übrigens auch so ein bisschen ein Punkt des gezielten russischen Terrors, es gibt unterschiedliche Raketen, die Russland einsetzt. Es gibt diese umgebaute S-400 Flugabwehrrakete im Boden-Boden-Modus, deren Start extrem schwer zu erkennen ist. Genau deswegen, und das sind Raketen, die sehr oft dafür sorgen, dass die ersten Einschläge noch vor dem Luftalarm gibt. Und in diesem Boden-Boden-Modus sind diese S-400 extrem ungenau. Also ich glaube, die können sich um 300 Meter oder so abweichen. Aber auch die klassischen russischen ballistischen Raketen, die einst sehr genau waren, also die sind nicht mehr sehr genau, weil die Umgehung der Sanktionen für Russland natürlich schon ein Problem ist. Und es gibt wirklich unzählige westliche oder ausländische Komponenten, die man besorgen muss, damit diese Dinger überhaupt fliegen. Also das sorgt natürlich sehr stark dafür, dass manchmal auch Wohnhäuser direkt getroffen werden. Aber um jetzt wirklich noch konkret auf deine Frage zurückzukommen, ein Problem bei dieser Ausweitung des Luftkrieges ist eben, dass beide Seiten den Druck aufeinander verstärken müssen. Aber es gibt nur eine Handvoll von militärischen Zielen, die man wirklich auch effektiv treffen kann. Ich werde jetzt kein Geheimnis verraten, denke ich, dass hier in der Ukraine sehr vieles halt unterirdisch produziert wird oder sehr verteilt und so weiter und so fort. Aber irgendwas müssen die Russen hier halt treffen und dann halt sich ausdenken, weswegen genau sie das gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist natürlich deutlich einfacher, im Endeffekt die Verteilzentren der Supermärkte zu treffen, als gewisse Dinge in der hiesigen Rüstungsproduktion wirklich auch effektiv zu treffen, nachhaltig zu treffen, die für Russland wirklich von großer Bedeutung sind.
Die ukrainische Militärführung informiert ja nicht mehr darüber, wie viele russische Drohnen und auch Marschflugkörper oder Raketen sie abgeschossen hat. Und der offizielle Grund ist, um Russland nicht zu viele Informationen zu geben. Ist das für dich in Ordnung als Journalist? Ist das für dich ein ausreichender Grund, dass du diese Informationen jetzt nicht mehr bekommst?
Als Journalist ist es mir völlig egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee des Pressesprechers der Luftstreitkräfte der Ukraine gewesen, aus welchem Grund auch immer, das jetzt nicht öffentlich zu machen. Und das ist quasi seine persönliche Überlegung, glaube ich, im letzten Schritt. Aber warum sage ich, dass es völlig egal ist? Ich höre halt alles, das habe ich schon angesprochen, selbst wenn es ganz, ganz weit von mir entfernt ist. Und wenn die Ukraine keine Raketen hat, um Ballistik abzufangen, versteht er sich, dass zumindest der absolute Großteil dieser Raketen quasi eingeschlagen ist. Ich brauche hier die Informationen der ukrainischen Luftstreitkräfte, wo ganz genau beschrieben wird, dass es jetzt 30, aber nicht 29 Raketen waren, die von Russland eingesetzt worden sind, jetzt nicht zwingend, um zu verstehen, was das Ausmaß des Angriffs angeht. Also das Ganze macht ehrlicherweise aus meiner Perspektive heraus überhaupt keinen Sinn. Aber meine Arbeit, um das Ganze im Großen und Ganzen einzuschätzen, beeinträchtigt das auch nicht.
Ich möchte mit dir noch über die Innenpolitik sprechen in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja vor gut einem Monat seinen Verteidigungsminister geschasst, Mikhailo Fedorov. Und dann gab es Demonstrationen von jungen Unterstützern für Fedorov, die wollten, dass er zurückkommt. Da ist Zelensky nicht drauf eingegangen. Du hast gesagt, das sei so die größte innenpolitische Krise, in der sich Zelensky gerade befände. Warum hast du das gesagt?
Es gibt viele Gründe, warum ich das gesagt habe. Also was Proteste angeht, gab es im Sommer des letzten Jahres auch Proteste, als die ukrainische Regierung es versuchte, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsorgane einzuschränken. Aber obwohl man die Proteste sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr nicht überbewerten beachtet werden muss. Also zahlenmäßig waren das jetzt keine riesigen Demonstrationen. Es war schon bemerkenswert, dass es diesmal in diesem Juli nicht nur um die Person Fedorov auf diesen Protesten ging, sondern auch darum ging, dass die Menschen gefordert haben, sich vom Befehlshaber, vom erfahrenen General Oleksandr Sirskij als Armeechef zu treffen. Und die Proteste hatten auch eine Person im Hinterkopf, Mikhailo Drapaty, für die Position des Befehlshabers. Und mit seiner Ernennung hat Zelensky de facto, obwohl er völlig andere Gründe dafür hatte, de facto den Wunsch der Proteste erfüllt. Das habe ich halt von Anfang an für ein potenziell sehr großes Problem innenpolitisch, militärpolitisch gehalten. Denn die Proteste, was jetzt Fedorov angeht, die kann ich aus ihrer Natur heraus total nachvollziehen. Denn Fedorov bzw. der Verteidigungsminister, obwohl das Vorschlagsrecht, das absolute Vorschlagsrecht hier gemäß der Verfassungskompetenzen voll beim Präsidenten liegt, aber das ist trotzdem eine politische Position, die von der Verkhovna Rada, also vom Parlament, bestätigt wird. Und streng genommen, wie bei vielen personalen Entscheidungen Zelenskys auch, hat wieder jemand ausführlich erklärt, warum Fedorov überhaupt zum Verteidigungsminister gemacht wurde. Und das war eine sehr riskante Entscheidung mit sehr vielen Konflikten, die hätten passieren können und die dann auch passiert sind. Aber niemand hat bis heute auch ausführlich erklärt, warum Fedorov dann wieder entlassen wurde. Und deswegen ist es völlig legitim, dass ein Teil der Menschen auf die Straße gegangen ist, um zu sagen, ja, was ist dann passiert. Aber was jetzt diese Position des Befehlshabers, der sich verteidigenden Armee angeht, das ist extrem kompliziert. Also die Soldaten finden einen Kommandeur, der dich in den Sturm schickt, normalerweise automatisch nicht gut. Also das bedeutet auch, dass der Befehlshaber der Armee, das war bei Saluschny, beim Vorgänger von Sirskij auch, aber der Befehlshaber einer Armee, die sich in einer Situation der strategischen Defensive auf Dauer befindet, ist normalerweise in der Armee jetzt nicht zwingend super beliebt. Aber das ist nicht mal das, was hier bei mir so ein bisschen für eine gewisse Sorge sorgt. Denn ja, die Soldaten, also die Armee an sich ist eine Sache, aber die Menschen, die jetzt hier am Ivano-Franco-Theater meistens unterwegs waren, das waren Menschen, die, das ist einfach objektiv betrachtet, die zu 95% nicht gedient haben und auch es nicht vorhaben zu dienen. Und es gehört zu einer Entscheidung, zu einem Armeebefehlshaber, gehört ein enormes Ausmaß an geheimen Informationen, sowohl auf der strategischen als auch auf der taktischen Ebene. Und dass der Eindruck so ein bisschen entstanden ist, obwohl das so nicht stimmt, dass der Armeechef aufgrund vom Druck von diesen Menschen, die ich sehr respektiere, auf der Straße ausgewechselt wurde, das ist halt ein gefährlicher Präzedenzfall am Ende. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, wenn wir alles andere hier rausfiltern.
Fedorov, der geschasste Verteidigungsminister, der von Zelensky geschasste Verteidigungsminister, hat sich jetzt am Dienstagabend mit einem Video zu Wort gemeldet, in dem er Neuwahlen fordert. Das ist eine Forderung, die ist insofern ungewöhnlich, weil ja nach dem Kriegsrecht keine Wahlen in der Ukraine stattfinden können. Aber es ist klar, Zelensky ist in dem Sinne schon 2 Jahre drüber, weil eigentlich wären ja vor 2 Jahren schon Wahlen gewesen. Und das geht aber nicht, weil dein Land im Krieg ist. Hat Fedorov damit einen Punkt getroffen bei vielen oder hat er sich damit eher ins Abseits gespielt?
Eher ins Abseits gespielt. Also Fedorov hatte eine sehr komplizierte Ausgangslage. Also Fedorov wurde 2019 noch von Zelensky in sein Wahlkampfteam geholt und war damals für den Digitalwahlkampf verantwortlich. Er hat über Jahre massiv an Bedeutung gewonnen, auch was politische Intelligenz im Hintergrund angeht. Und er war bis Juli 2026 der einzige Minister, der die ganze Zeit, also die ganze Regierungsamtzeit in unterschiedlichen Positionen im Kabinett sah. Und es gab eine enorm enge persönliche Beziehung zwischen Zelensky und Fedorov. Also Fedorov war so ein bisschen der politische Sohn von Zelensky. Und was ich meine, dass die Ausgangslage für Fedorov schwierig war, ist nämlich, dass er sich wirklich weigerte, in die direkte Opposition zu Zelensky zu gehen. Er hat einige Interviews in der Zwischenzeit vor diesem Appell vom Dienstagabend gegeben, aber die waren sehr weich. Also er hat abstrakt von der Bedeutung der technologischen Kriegsführung gesprochen, abstrakt irgendwelche Korruptionsgeschichten angesprochen, ohne konkreten Namen zu nennen. Aber Präsident Zelensky hat er direkt nicht kritisiert. Das hat er jetzt auch in diesem Appell am Dienstag nicht gemacht. In Sachen Korruption wurde er ein bisschen deutlicher, aber er selbst hat auch keine konkreten Namen genannt. Und das resultiert sich so ein bisschen aus dieser Perspektive daraus, dass er wirklich, glaube ich, auch aufgrund seiner persönlichen Beziehung nicht wirklich in die persönliche Opposition zu Zelensky gehen wollte. Das ist er aber jetzt. Und seine Unterstützer haben es halt einerseits erwartet, dass er sich klarer und deutlicher positioniert. Das hat er de facto nicht getan und sein Versuch, sich von einem alten, angeblich alten System abzugrenzen, an deren Schaffung er maßgeblich beteiligt war, ohne jegliche Selbstkritik auszuüben, ist in Teilen seiner potenziellen Unterstützungsgruppe auch nicht wahnsinnig gut angekommen. Aber all das gesagt, das Thema Wahlen hat hier wirklich eine absolut große Rolle gespielt. Das ist der Punkt, wo Fedorow sich selbst ins Bein geschossen hat. Das kann ich gerne ausführen, wenn du das möchtest.
Wir kommen zum Ende. Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, und zwar, wie fest sitzt denn Zelensky jetzt noch im Sattel? Weil Fedorow in den Umfragen, die ich jetzt aus Kiew gesehen habe, aus der Ukraine, ist ja sehr beliebt. Und Zelenskys Personalentscheidung, worüber wir gesprochen haben, also einmal Fedorow aus dem Amt des Verteidigungsministers zu nehmen und dann Zelensky aus dem Amt des Militärchefs zu nehmen, das ist ja nicht bei allen gut angekommen. Also wie fest sitzt Zelensky noch im Sattel da? Deiner Ansicht nach?
Also für ukrainische Verhältnisse sind seine Vertrauenswerte nach mehr als 7 Jahren im Amt ziemlich hoch, muss man sagen. Wir müssen so ein bisschen abwarten, wie sich diese Fedorow-Entscheidung, wie sich diese Fedorow-Krise wirklich auch längerfristig auswirkt. Also die Umfragen, die du genannt hast, also die waren extrem frisch und sehr stark von Emotionen getrieben. Also was jetzt Fedorow angeht, ich glaube, vor seiner Entlassung hatten 40% der Ukrainer noch keine Ahnung, wer Fedorow ist. Und er ist plötzlich über Nacht auf den Rang 3 bei der Sonntagsfrage gestürmt. Das ist jetzt keine Entwicklung, auf die man zu große Bedeutung geben kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht mehr der Fall ist. Übrigens, hier muss gesagt werden, es wird im Westen viel von Fedorow gesprochen, aber der eigentliche Hauptherausforderer für Zelensky war, ist und bleibt der erste Befehlshaber der Ukraine in diesem großen Krieg und der heutige Botschafter in London, Valery Zelushny, der ein bisschen im Abseits ist, aber das ist eventuell gut so. Und Anna, weißt du, also der Punkt hier ist, dass es eigentlich relativ egal ist am Ende, wie fest aus dieser westlichen Wahlperspektive Zelensky im Amt ist. Und hier kommen wir wirklich auch zur Frage der Wahlen zurück. Denn grundsätzlich, wenn wir darauf schauen, wie die Ukrainer selbst auf die Frage der Durchführung der Wahlen schauen, es gibt hier eine große Ambivalenz, wie bei vielem in diesem Krieg wirklich. Also viele Dinge werden sehr ambivalent angesehen. Die Mehrheit der Menschen spricht sich weiterhin tendenziell gegen die Austragung der Wahlen mit den aktuellen Kampfhandlungen aus. Wobei man auch sagen muss, dass diese Mehrheit sich so ein bisschen reduziert mit der Zeit natürlicherweise. Gleichzeitig gibt es eine enorme Nachfrage auf Erneuerung in Machtstrukturen. Also beides passiert irgendwie gleichzeitig. Aber das Präsidententeam hat ehrlicherweise selbst vor 2-3 Monaten, als Zelensky einen kleinen Umfragehoch hatte, intern überprüft, ob die Durchführung der Wahlen möglich wäre, irgendwie auf irgendeinem Weg. Und die sind halt zu dem logischen Schluss gekommen, dass das einfach nicht geht. Also es gibt unzählige rechtliche, politische und so weiter Fragen, die da eine Rolle spielen, was, wie können die Militärs abstimmen, wie können Flüchtlinge abstimmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das rundet unser Gespräch so ein bisschen ab. Ich glaube, die Realität ist einfach am Ende, und das habe ich auch schon ein bisschen angedeutet. Also es ist sowieso seit Kriegsbeginn so, dass überall in der Ukraine, an jeder Ecke der Ukraine, auch tief im Westen, jederzeit eine russische Rakete einschlagen kann. Das ist die Realität. Aber die wirkliche Realität, die tatsächlich zählt, ist, dass im Prinzip auf 400 Kilometern der Ukraine, also in diesem Radius von 400 Kilometern von der russischen Grenze beziehungsweise von der Front entfernt, dass jederzeit eine ballistische Rakete tatsächlich auch einschlagen kann, manchmal vor dem Luftalarm, aber wenn nach dem Luftalarm, dann sind das oft nur 30 Sekunden, eine Minute, also das ist die Zeit, die die Menschen haben. Und unter diesen Umständen, und das hat jetzt die Nacht auf Donnerstag sehr stark vor Augen geführt, noch einmal vor Augen geführt, ist es, glaube ich, ziemlich unverantwortlich, über die Wahlen überhaupt zu sprechen. Das passiert trotzdem in der Ukraine ab und zu, weil dieser Wunsch nach der Erneuerung in Machtstrukturen, den ich angesprochen habe, der ist da, und die Ukraine ist halt innenpolitisch eine sehr, sehr dynamische Gesellschaft. Aber das ist eben der Punkt, wie gesagt, warum Fedorovs Appell in diesem Bereich, obwohl er die Wahlen nicht so klar forderte, mit Blick auf forderte, wie das in manchen westlichen Schlagzeilen dargestellt wurde, warum das auch bei einigen seiner Sympathiker eindeutig negativ bewertet wurde.
Dennis, hab ganz vielen Dank für deine Zeit und dass du uns erklärt hast, wie es zurzeit in deinem Land ist. Und vor allen Dingen, pass gut auf dich auf, und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Ich danke dir und schicke beste Grüße. Danke für die Einladung.
Und wie angekündigt, schauen wir jetzt noch auf den Nahen Osten. Am Montag ist die 60-Tage-Frist verstrichen, innerhalb derer die USA und der Iran die Bedingungen für ein Ende des Krieges herbeiführen wollten. Als diese Absichtserklärung am 17. Juni unterzeichnet wurde, dieses Memorandum of Understanding, da war im Weißen Haus vollmundig von einem historischen Durchbruch die Rede. Was sagt denn die Trump-Regierung heute angesichts dieser Hängepartie am Golf, Stefan?
Ja, du weißt, dieser Präsident neigt nicht dazu, kleinlaut zu sein, Anna, aber der Frust über die festgefahrene Lage, der ist spürbar, auch eine Ratlosigkeit, wie die USA aus diesem Schlamassel halbwegs gesichtswahrend wieder rauskommen können. Denn die Fakten, die sind ja ernüchternd, der Iran-Krieg ist nicht beendet, die für die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormuz ist weiterhin nicht frei und gefahrlos passierbar, und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind in diesen 60 Tagen gar nicht erst aufgenommen worden.
Und von einer Verlängerung der Frist will Trump aber nichts wissen, oder?
Nein, er hat bei einem seiner berüchtigten Anrufe in laufende Fernsehsendungen von Fox News die trotzige Erwartung formuliert, der Iran solle die weiße Fahne der Kapitulation hissen. Aber Teheran denkt gar nicht daran. Im Gegenteil, das iranische Regime wähnt sich am längeren Hebel. Parlamentspräsident Bagher Ghalibaf, der listete erst am Dienstag vor den Abgeordneten die bekannten Bedingungen auf. Aufhebung der US-Seeblockade der iranischen Häfen, Aufhebung der Erdölsanktionen, Freigabe der in den USA eingefrorenen iranischen Vermögenswerte, da geht es ja um einen dreistelligen Milliardenbetrag, sowie Einstellung der militärischen Operation an allen Fronten. Gemeint sind Angriffe auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Südlibanon und die ebenfalls als Irans Proxys handelnden Houthi-Milizen im Jemen. Und wenn dir all das bekannt vorkommt, Anna, dann weil wir uns ganz offensichtlich im Kreis drehen.
Ja, das macht den Eindruck. Und der jüngste Wutanfall von US-Präsident Trump, also inklusive auch dieser martialischen Drohung, dieser Wutanfall hat dann aber gar nicht dem Iran gegolten, sondern dem Nachbarland Oman. Das ist doch eigentlich ein Verbündeter der USA.
Ja, sollte man meinen. Hintergrund waren die seit Wochen laufenden Verhandlungen zwischen dem Oman und Iran über die exakten Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormuz. Teheran setzt diese enge Wasserstraße ja bekanntlich als wichtigen Faustpfand in allen Verhandlungen ein und will in Absprache mit dem Nachbarland Oman eine Durchfahrtgebühr erheben von 5-10% des Wertes einer Schiffsladung, war da die Rede. Eine Einigung darüber steht aber weiter aus. Und Trump, der hatte nun entweder das Gefühl, der Oman mache gemeinsame Sache mit dem Iran oder er witterte zumindest eine Gelegenheit, den Golfstaat dafür verantwortlich zu machen, dass die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges hoffnungslos feststecken. Und was macht dieser US-Präsident? Er droht erneut mit der totalen Vernichtung eines Verbündeten. Das hat er einem Fox News-Reporter am Telefon erzählt.
And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them.
Wenn Oman uns im Wege steht, werden wir das Land in Schutt und Asche legen.
Ob die Drohung dieses notorisch prahlenden und plappernden, aber gleichzeitig eben planlos wirkenden Präsidenten ernst genommen werden, ich habe da zunehmend Zweifel, spätestens seit der Mann ja erklärt hatte, er werde die Straße von Hormuz bald zum US-Territorium erklären.
Und Trump selbst scheint sich über diese Erfolgsaussichten auch nicht ganz sicher zu sein. Jedenfalls hat er für seinen jüngsten Versuch, den Iran in die Knie zu zwingen, jetzt eine ganz andere Waffe ja gewählt.
Ja, eine Verbale, die er von seiner Plattform Truth Social Richtung Teheran abgeschossen hat sozusagen. Der US-Präsident droht dem Regime mit einem Economic D-Day, einem Wirtschaftskrieg und beispielloser Isolation. Auch müsse jeder Staat, der seinen Finanzinstituten, Unternehmen, Flughäfen und staatlichen Stellen gestattet, Iran irgendeine Art von Rettungsleine zu reichen, selbst mit, und jetzt kommen Großbuchstaben, Anna, gewaltigen wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen. Vermutlich ist vor allem China gemeint, das nach wie vor in großen Mengen iranisches Öl importiert und dies wohl auch nicht zu ändern gedenkt. Aus Peking hieß es entsprechend kühl nur, Sanktionen und Druck trügen nicht zur Lösung des Problems bei. Und auch Teherans Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Irans Außenminister Abbas Araghchi, der ließ Trumps Drohungen ziemlich ungerührt abtropfen. Diese seien ein Versuch, von innenpolitischen Problemen in den USA abzulenken. Und wörtlich sagte der Iraner weiter:
Amerikas Wirtschaftsterrorismus bedroht die Weltwirtschaft und die nationale Souveränität von Ländern auf der ganzen Welt.
Eines noch aus dem Umfeld des geistlichen Oberhauptes Mojtaba Khamenei hieß es noch, der Iran sei offen für einen Dialog mit den USA, verwechsle Verhandlungen jedoch nicht mit einer Kapitulation. Auch solche Botschaften haben wir schon oft gehört, Anna, insofern im Nahen Osten nichts Neues.
Danke für den Überblick, Stefan. Und für heute war's das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wir sind noch im Sommermodus und deshalb kommt die nächste Folge am kommenden Freitag. Dann mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke
und Stefan Niemann. Und jetzt empfehlen wir euch noch einen Podcast in der ARD Sounds App. Dort findet ihr die neue Staffel von Springerstiefel. Und darum geht's.
Alpha sein.
Als Alpha, ganz klar. Alpha
ist der Mann, du bist der reiche Typ, hast einen extrem strammen Körper. Dein Bankkonto ist gefüllt, du hast Aura wie sonst was. Ja, jeder sieht dich an.
Ich zeige, was Alpha-Mann
ist. Der Alpha-Mann. Stark, dominant, erfolgreich und mit einem klaren Feindbild.
Er will doch nur mich beschützen als Frau draußen nachts alleine. Was, wenn da ein Migrant kommt?
Die Journalisten Don Pablo Mulemba und Hendrik Bolz gehen rein in die sogenannte Manosphere.
Wir fragen uns, was ist gerade mit jungen Männern los? Warum sind es oft Rechtsextreme, die ihnen Antworten geben?
Also sprechen wir mit jungen Männern. Im Osten, wo wir beide herkommen, und im Rest Deutschlands.
Alpha oder Opfer? Die neue Staffel des Podcasts Springerstiefel. Jetzt in ARD Sounds.